Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ich lade Sie ein zur Folge 309, Computer Club 2. Wir sind wieder zu dritt zu Gange und wir werden Ihnen interessante Themen vorstellen. Ein interessantes Thema, damit möchte ich so ein bisschen beginnen. Auch in der letzten Sendung hatten wir da schon ganz kurz einen Hinweis drauf, über dieses Multi-Upload, wo der Schmitz, der früher übrigens mal im Internet einen Grabstein hatte, und da lief eine Uhr ab, noch so und so viele Minuten oder Tage bis zu meinem Selbstmord. Das habe ich noch völlig in Erinnerung. Ich sehe den Grabstein noch vor mir. Also das sind so Ideen von diesem Herrn Schmitz, der scheinbar Millionen gescheffelt hat, in Neuseeland gesessen hat, in Hongkong seine
Firma
hat.
Und bald in den USA sitzen wird, ja. Ich begrüße auch alle ganz herzlich, bevor wir jetzt an den Nachspann kommen, und sage allen, dass es schön ist, dass sie wieder dabei sind.
Also hier ist auch ein Schmitz, der hat aber mit dem anderen nichts zu tun.
Ich dachte, wäre dein Bruder.
Und ich begrüße auch alle, die uns zuhören.
Ah, das eine ist der Kim und der andere ist verschmitzt.
Ja, ja. So, um zu dem Schmitz nochmal zurückzukommen. Ich meine, es gab dann ja auch dann eine andere Gruppe, die Anonymous, die waren dagegen, dass die Amerikaner da in Neuseeland ihre Hoheitsaufgaben einfach da walten ließen und haben diesen Schmitz verhaften lassen. Bei einem Gesetz, was die Amerikaner ja vorhaben, soll dies ja öfter noch passieren. Bei diesem, na, wie heißt es nochmal? SOPA oder so ähnlich?
SOPA und PIPA. Ja.
Und wir sollten da mal drüber nachdenken, was wir davon halten. Also ich meine, eine solche Plattform, wo ich etwas hochstelle, eine andere kann es wieder runterladen, ist ja erstmal, würde ich sagen, nicht so richtig illegal. Und natürlich, wenn ich da bewusst irgendwas hinstelle, was verboten ist, was wahrscheinlich in allen Ländern verboten ist, als Urheberrechtsverletzung, dann sieht das ja doch schon wieder anders aus. Nur die Frage ist, dürfen die Amerikaner einen Menschen jetzt ganz Neuseeland verhaften lassen?
Moment, Vorsicht, das geht ein bisschen anders. Die Amerikaner haben bei der neuseeländischen Verwaltung, Administration um Hilfe gebeten. Sie sagen, es ist eine strafbare Handlung in unserem Land begangen worden, in USA begangen worden, und haben einen Auslieferungsantrag gestellt. Daraufhin haben die neuseeländischen Behörden den Beschuldigten, also in dem Fall den Kim Schmitz, festgesetzt, bis über das Auslieferungsantrag entschieden worden ist. Also es ist eine durchaus normale Rechtshilfe, die weltweit üblich ist.
Sie haben aber auch alles konfisziert, was der Schmitz hatte. Also die Autos und so weiter.
Das hängt jetzt damit zusammen. Sie müssen ja die Tatbestände sicherstellen. Das ist eine Ermittlungstätigkeit, die die Neuseeländer machen. Denn die Initiative geht, wie gesagt, wie du schon sagtest, von den USA aus. Und die haben ein Rechtshilfeersuchen gestellt, und das machen die Neuseeländer, und die halten auch Kim Schmitz zurzeit weiter in Haft, jedenfalls zurzeit, als wir es aufgezeichnet haben, mit der Argumentation, dass erhöhte Fluchtgefahr besteht, weil der noch in, ich glaube in Hongkong ja, noch ein
Firma,
Haus oder eine Wohnung hat, oder ja, dass also die Gefahr besteht, dass er sich aus dem Land entfernt und dann einfach für die Justiz nicht mehr greifbar ist. Die Bedenken oder das, wo man drüber nachdenken muss, ist die amerikanische Rechtsprechung in dem Falle. Dass Kim Schmitz da in Neuseeland sehr reich geworden ist, dass er das teuerste Privatanwesen gekauft hat, das es im Land gibt und sowas, das sind ja alles nur Nebenkriegsschauplätze in Anführungszeichen. Man muss drüber nachdenken, was die amerikanische Rechtsprechung da nun oder die amerikanische Justiz da nun wirklich erreichen will und erreichen kann und wie weit der Durchgriff nun wirklich möglich ist.
Tja.
Denn die Firma, die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, es ist amerikanisches Gesetz verletzt worden. Die Firma, die Server, stehen aber nicht in den USA, sondern irgendwo, ich glaube in Hongkong oder in China oder sonst irgendwo rum. Die Daten, die auch wirklich denn teilweise illegal waren, also wo die Copyright belastet waren, waren aber in den USA runterzuladen. Und das ist das, worauf diese stützen.
Die waren auch
bei
uns. Das
ist eine recht schwierige Rechtssituation.
Bei uns runterzuladen. Also Deutschland hätte auch mit so einem Antrag kommen können.
Ja, klar. Das ist aber die Frage, ob denn unser Recht da wirklich gilt oder das Internetrecht mit dem SOPA wollen die USA ja erreichen, dass weltweit die US-Justiz auf so Leute zugreifen kann. Dass die sagen, der Standpunkt ist, wenn das in USA empfangbar ist oder runterladbar ist, dann ist es ein Gesetzesbruch und der kann weltweit dann verfolgt werden. Also dann werden Auslieferungsanträge gestellt. Die Leute, wenn die in den USA sind, werden dann da vor Gericht gestellt und nach den Rechts verurteilt werden. Es ist eine sehr schwierige Situation.
Müsste man ja, vielleicht mal Juristen dazu befragen. Jetzt, ich meine, Anonymous hat ja den Élysée-Palast irgendwie lahmgelegt, weil der Sarkozy gesagt hat, das war rechtens, was die Amerikaner gemacht haben. Kann es sein, dass wir jetzt auch mit Anonymous da irgendwo Angriffe erleben? Oder kann es sein, dass Neuseeland von Anonymous irgendwie betroffen wird? Was wird denn da passieren?
Gut, Anonymous ist eine Vereinigung von Hackern, die ja in letzter Zeit sehr aktiv sind, die immer wieder von sich reden machen. Und die, du hast soeben gesagt, die haben in Frankreich eine Denial-of-Service-Attack, also digitalen Müll über den Élysée-Palast gekippt, dass die sich auch andere Ziele aussuchen dabei. Und die werden ja auch bei allen möglichen Vorkommnissen, die kommen, aktiv, um eine andere digitale Gesellschaft durchzusetzen. Oder was?
Ja. Na, es scheint mir eher eine reine Protestaktion zu sein, denn es ist ja auch keine feste Struktur und Organisation, sondern mehr oder weniger ein loser Interessenverband weltweit, der hier reagiert. Das ist wie irgendein Schwarm, wo es keinen Führer gibt, sondern wo dann die Masse der einen oder anderen Bewegung folgt, manche Bewegung aber auch nicht folgt. So sehe ich das. Ähnlich wie Meinungsbildung im Volk geschieht.
Tja, warten wir es ab, was da passiert. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, die Amerikaner haben auch schon ein bisschen an ihrem Gesetzentwurf gefummelt oder einiges wohl entschärft darin.
Naja, also dieser selbsternannte Weltpolizist und Weltkriegsherr und so etwas, der muss schon ein bisschen was tun. Denn es ist ja nicht nur so, dass Amerika kein Geld mehr hat, sondern die haben ja auch nun die meisten Schulden mehr als ganz Europa zusammen. Aber dadurch, dass sie die Weltwährung haben, drucken sie eben einfach neues Geld und die Welt bezahlt es. Hier muss moralisch-ethisch eine Erneuerung stattfinden. Das wird jetzt mal ganz, ganz weit hergeholt. Aber solche kleinen Vorgänge und solche Attacken oder auch, dass Wikipedia zum Beispiel und einige andere ihr Angebot in den USA für einen Tag eingestellt haben, die sorgen schon dafür, dass irgendwo ein Umdenken zumindest beginnt. Und diese Occupy-Bewegung ist ebenfalls ein Anzeichen dafür, dass die Menschen sich auf der Welt nicht mehr alles gefallen lassen und nicht mehr bereit sind, einfach das hinzunehmen, was die Politik, die in aller Regel sehr eng vermascht ist mit der Wirtschaft, damit meine ich nicht unseren Bundespräsidenten, dass diese Sache auch eine Neuausrichtung und Justierung bedarf. Aber das bringt die Technik mit sich. Nur unsere Kommunikationstechnik weltweit und die Möglichkeit, mit allen zu kommunizieren, nur die bringt überhaupt solche Sachen hervor und gibt uns die Möglichkeit, das zu tun.
Ja. Also man muss dazu auch noch sagen, die amerikanische dieses Gesetzgebungsverfahren in den USA ist sehr, sehr lobbygetrieben von der RIAA. Und die haben die Entwürfe geschrieben, also externe haben die Entwürfe geschrieben.
Wie bei uns
und
in
versuchen
Deutschland.
Nun, ja, die versuchen jetzt natürlich, diese Lobbyverbände in den Parlamenten Mehrheiten zu kriegen. Das funktioniert etwas anders als bei uns. Die Abgeordneten sind nicht so sehr ihrer Partei verhaftet wie bei uns, sondern die werden von den Interessenvertretern doch sehr direkt angesprochen, um die für ihre Vorhaben einzugrenzen. Und es ist auch sogar so, dass die amerikanische Regierung große Bedenken gegen die Gesetze angemeldet hat, also die Obama Administration hat dagegen auch Bedenken angemeldet, aber gegen das direkte Verfahren können sie nichts machen, da es eben sehr lobbygetrieben ist.
Ja, man könnte sagen, Kim Schmidts wird von den Amerikanern beobachtet über Kimmer und Korn. Lass uns mal zu einem Thema kommen, welches nicht in dem Grenz- und Graubereich zu illegalen Downloads und Datenklau und Rechteverletzung und sowas steht. Gibt's das eigentlich? Ja, vielleicht. Ich habe da ein Thema, das finde ich ganz irre. VLC, Visual Light Communication. Was ist denn das nun? Nun, wir wissen alle, dass man schon vor 100 Jahren von einem Schiff zum anderen mit einem Scheinwerfer geblinkt hat und Informationen übertragen hat, ausgetauscht hat.
Oder mit Flaggen.
Und diese Kommunikation über Licht, ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, eine Cadmium-Sulfid-Zelle. Da habe ich Lichtsprechgeräte gehabt, ist aber jetzt, lass mich nicht lügen, 50 Jahre her. Das waren grobige Dinger. Und da konnte man reinsprechen und das wurde dann in Infrarotlicht umgewandelt und auf der anderen Seite wieder empfangen, demoduliert. Aber die Dinger wurden dann irgendwann verboten, weil der Staat meinte, dass er darauf auch irgendwie eine Lizenz hat. Aber heute wird man das ja auch mit Leuchtdioden machen. Und diese Leuchtdioden, die erobern nun die Welt in vielen, vielen Bereichen. Nicht nur, dass sie Licht machen, nicht nur, dass sie Wärme machen, nicht nur, dass sie in unseren Fernbedienungen drin sind, immer noch, die Infrarot arbeiten, in vielen anderen Geräten. Nein, jetzt kommen neue Ideen dazu. Dadurch, dass wir jetzt unsere Heime und Häuser und Wohnungen mit Leuchtdioden beleuchten, und nicht mit diesen Quecksilber-Dingsbums da kaputtgeh-Sparlampen, die teuer sind und nichts können. Dadurch gibt es die Möglichkeit, dass man diese Leuchtdioden missbrauchen kann, in Anführungszeichen missbrauchen, um Informationen zu übertragen. Die machen es nicht nur hell, sondern die werden auch hochfrequent moduliert, was wir also nicht sehen, und strahlen gleichzeitig Informationen ab. Meine Deckenlampe kann mir also den Wetterbericht übertragen zu irgendeinem beliebigen Gerät, meinem Mobiltelefon, einem kleinen Empfänger oder sonst etwas. Alle Geräte, meine Nachtdichtlampe, die kann mir auch sagen, welche Temperatur ich draußen habe, ob mein Auto, die Batterie noch in Ordnung ist oder nicht oder was weiß ich auch immer. Diese neuen Möglichkeiten, die sind einfach quasi noch nicht abzuschätzen, was geschieht. Und das sind keine Spinnereien. Denn auf der IFA 2011 wurde diese Technologie schon vorgestellt und da gibt es ein EU-Projekt, das heißt Omega. Und beteiligt ist zum Beispiel auch das Fraunhofer-Institut in Berlin, das HHI heißt das, schreibt sich auch HHI. Die arbeiten auch daran und die haben herausgefunden, dass man bis 800 Megabit auf diese Art und Weise übertragen kann. Das ist wahnsinnig viel. Okay. Da braucht man
bitte, welche Zeit?
Pro Sekunde.
Pro Sekunde. Das ist viel, ja.
Okay, man muss natürlich eine direkte Sichtverbindung haben für solche hohen Geschwindigkeiten. Aber für geringere Geschwindigkeiten braucht man die nicht unbedingt. Da reicht auch absolut reflektiertes Licht von irgendwelchen Wänden, Möbeln oder sonst etwas aus.
Du, ich erinnere mich da an ein Projekt aus meiner früheren Zeit, als ich die Hobbitek noch mit dem Jean Pütz zusammen gemacht habe. Da hatten wir Erfolg mit einem Produkt, das hieß Hobbyphone. Dieses Hobbyphone diente dazu, sich zu unterhalten, und zwar auch über eine modulierte Leuchtdiode. Das war so ein langes Rohr, da war ein Hohlspiegel drin, das saß dann im Mittelpunkt, im Brennpunkt, und hat dann durch das Rohr durchgeschossen und auf einen zweiten Spiegel auf der anderen Seite. Und da wurde das Ganze wieder dekodiert und da haben wir immerhin, glaube ich, schon so 100 Meter hingekriegt.
Ja, ist ja auch einfach kein Problem. So weit, wie du die Leuchtdiode sehen kannst, kannst du sie ja sehen. Ist ja nun mal
so. Also in der Datentechnik gibt's Laserlink schon länger, die immer dann gebraucht werden, wenn man keine Kabel legen kann. Und wenn es einigermaßen absehbare Entfernungen sind. Ich weiß, dass wir früher, als wir noch in einem anderen Gebäude waren mit der Firma, oder in zwei Gebäuden waren, hatten wir einen Laserlink zwischen den beiden Gebäuden, weil wir sonst durch eine Hauptverkehrsstraße hätten durchgemusst mit den Kabeln. Und das ging in dem Fall nicht. Da wurden einfach ein Lasersender hingestellt oder auf jeder Seite ein Lasersender und ein Laserempfänger. Die wurden ausgerichtet. Und da haben wir dann, ich glaube, so 10 Megabit mit übertragen können.
Mhm. Ja.
Was allerdings nachher verboten wurde, ne?
Ja.
Diese optische Datenübertragung darfst du gar nicht mehr machen. Wenn du da keine Lizenz für hast.
Ja.
Ja, natürlich muss das lizenziert werden.
Ja, man hatte nämlich überlegt, was ist denn, wenn ich in Aachen an der Grenze nach Holland mich da hinstelle und mache die Telefongespräche optisch über die Grenze, da das Optische früher erlaubt war. So, und mache dann die Verbindung von vielen, vielen Gesprächen über diese breite, über dieses breite Band ins Ausland hinüber. Da wollte man von der Behörde, von der Postbehörde natürlich einen Riegel vorschieben.
Also früher, als es die Deutsche Bundespost noch gab, gab es ein Telekommunikationsgesetz, das hat die Übertragung von Sprache und Daten über die eigene Grundstücksgrenze hinaus verboten. Das durfte nur über Leitungen der Post laufen. Ja. Und in dem Falle war auch eine Lichtübertragung über die Grundstücksgrenze hinaus verboten.
Das war etwas später.
Ja, das kam später, Heinz.
Kam später.
Am Anfang war das nicht erfasst.
Ja, und da wollten wir ja auch einen Präzedenzfall schaffen, wollten alle Leute, alle Autofahrer anzeigen, die da einfach links und rechts blinken, über Grundstücksgrenzen hinweg. Wenn die links abfahren, blinken sie links, kann ich auf dem anderen Grundstück sehen. Verboten.
Mit einer technischen Einrichtung, aber...
Ja, es gab keine Sondergenehmigung im Kraftfahrzeugschein.
Aber wenn man sich mal überlegt, was hier alles möglich ist, es ist ja nicht nur so, dass man das zu Hause machen kann, sondern auch Autos, eine Verkehrsampel, gibt es ja heute schon viele mit Leuchtdioden, die könnte genauso ein moduliertes Signal aussenden zu den Autos, die da stehen. Die können sagen, du, ich bin rot, und das Auto würde das hundertprozentig sicher erkennen können. Und die könnte sagen, pass mal auf, da und da ist Stau oder da ist eine Baustelle, du musst jetzt hier abbiegen, kannst nicht weiterfahren oder sonst was. Also die Möglichkeit, so etwas einzusetzen, ist unglaublich. Auch Autos untereinander könnten sich unterhalten, nicht wie bei Funk, dass ich auch irgendwelche Autos, die 25 Straßen weiter irgendwo stehen, höre, sondern nur die, die ich wirklich sehen kann, die in meinem Sichtbereich sind. Es gibt natürlich auch Einschränkungen, also im Wohnraum zum Beispiel, können Leuchtstoffröhren, die höher getaktet sind, stören, Schaltnetzteile können stören. Hier kann es auch dazu kommen, wenn ich LEDs dimme, die werden ja nicht analog gedimmt, sondern über Pulsbreitenmodulation, um die Farbtreue zu erhalten, dass auch wenn das Licht eben dunkler wird, dann immer noch die gleiche Farbtemperatur da ist. All diese Sachen, die beeinflussen eine solche Übertragung, aber man arbeitet daran. Man ist ja in der Entwicklung, man ist ja am Anfang und so langsam geht sogar die Standardisierung voran. Es ist eine ernsthafte Sache und ich glaube, wir werden künftig viele Möglichkeiten haben, Informationen zu übertragen auf Wegen, die quasi nichts kosten. Denn irgendein kleiner Chip, der aus irgendwelchen Daten, die er per Funk, per Bluetooth oder sonst was erhält, dann plötzlich das umsetzt in modulierte Signale für Leuchtdioden, die überall sind, der kostet Pfennige, wenn überhaupt. Und auch das ist eine Zukunft. Da müssen wir sehen, was passiert, aber die wird uns schon bald einholen.
Und diese Lichtausstrahlung gehört doch nicht zur EMV, ne? Das ist ja ohne elektromagnetische Wellen.
Ja, Licht sind elektromagnetische Wellen, aber dieser Bereich wird nicht damit abgedeckt.
Wird nicht abgedeckt, ja. Es wäre also auch, da braucht keiner Angst zu haben, dass er, wenn er, sagen wir mal, so ein Telefon ans Ohr halten würde. Da ist ja nur Licht dabei, was er sowieso irgendwo, oder gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen, dass moduliertes Licht gefährlicher ist?
Nee, gefährlicher ist es mit Sicherheit nicht in diesen Bereichen. Also wenn ich mit einer Taschenlampe morse, dann ist es ja auch nicht gefährlich. Und wenn ich das so schnell mache, dass mein Auge das nicht mitbekommt, ist es überhaupt nicht gefährlich. Also das ist ziemlich weit weg. da dürfte es keine Probleme geben.
Ja, also ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Das Feld ist sehr, sehr groß. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen.
Heinz, hast du denn auch, ja, auch ein großes Feld? Dann können wir das ja auch beackern.
Ja, das hätte ich fast ganz ganz nachlässig gesagt. Es gibt mal wieder eine neue Programmiersprache.
Ah, mal wieder. Wie viel gibt's denn eigentlich schon?
Das ist aber selten geworden.
So. So Mitte 50 irgendwas, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja gut, es gibt natürlich vielleicht irgendwelche Derivate noch. Also die neue Programmiersprache, die im Januar, Ende Januar vorgestellt worden ist, von Mozilla übrigens, also von den Firefox und Thunderbird Entwicklern, die heißt Rust, R-U-S-T.
Und da gab es mal einen, der ist nach Moskau geflogen, auf dem Roten Platz gelandet. Ist der der Erfinder davon?
Ah, es gibt auch Städte, die so heißen. Nein, Erfinder
war das
ist...
Das war 80er Jahre.
Ja.
Ja. Erfinder ist der Graydon Hoare, H-O-A-R-E geschrieben. Der hatte 2006 die Idee, er möchte gerne eine Programmiersprache haben, die viele Nachteile, die alle anderen Programmiersprachen heute haben, nämlich den gefürchteten Buffer Overflow, nicht mehr kennt. Gut. Mhm. Ja, also ich kann mich noch erinnern, so um 97, 98 oder sowas in der Ecke, also vor 2000, habe ich mal den James Gosling interviewt, der Erfinder von Java. Und der hat mir genau das Gleiche gesagt. Er sagt, bei uns gibt es nur typisierte, bei uns gibt es keinen Buffer Overflow. Allerdings hat er denn damals, wenn ich gesagt, dass er auch Pointer hat, und damit hat Java das gleiche Problem wie alle anderen Programmiersprachen auch. Aber Rust hat eben keine Pointer mehr. Soll sehr schlank sein, die Sprache.
Aber wie kann ich soll denn dann indirekt oder indiziert arbeiten, wenn ich keine Pointer habe?
Ja, es gibt also... Nein, du kannst ein Feld dir definieren. In dem Feld kannst du rumlaufen, eher wie eine Variable.
In dem Feld kann ich auch pointen.
Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht so richtig verstanden, was sie wollen. Die sagen, ja, es gibt nur typisierte Variable. Mhm. Und das wäre dann eben ein Character. Was auch ist, es gibt nur geschlossene Prozeduren. Es gibt also keine Möglichkeit, über eine Prozedur hinauszukommen mit Daten, sondern es gibt nur Informationskanäle. Man kann also Daten in eine Queue stellen und ein anderer Prozess kann die Daten abhelfen. Die Idee dahinter ist, dass es nur geschlossen in sich funktionierende Blöcke gibt und die können dann auch von verschiedenen Leuten entwickelt werden. Man braucht also nur in Anführungszeichen das Interface zu definieren, also den Datenaustausch zu definieren, und dann kann jeder in seinem Block machen, was er will. Kann seinen Block aber auch nicht verlassen, es sei denn über so ein Interface wieder. Das hieße also, dass ich mit meinem Programmcode nicht aus meinem Block rauskomme und damit bei anderen keinen Schaden anrichten kann. Bei Multiprogramming, also bei sehr vielen Programmieren, bei großen Projekten, eine sehr, sehr wichtige Sache. Man versucht sowas ja mit C++ auch, mit den gekapselten Objekten. Allerdings kann man die dann sehr leicht überladen. Und wenn man jetzt ein Programm hat, das sehr hohe Rechte hat, kann ein Pointer auch den gekapselten Bereich wieder verlassen. Das ist der große Nachteil bei C++ an sich. Ansonsten eine sehr elegante Sprache, ja.
Mhm.
Dann gibt es gibt also dadurch keinen Buffer Overflow. Es gibt auch eine sogenannte Garbage Collection. Mhm. Und zwar für jede Prozedur getrennt. Garbage Collection heißt, ich habe einen Systemteil, der guckt, welche Speicherbereiche werden nicht mehr benutzt und gibt die wieder frei für andere Programme. Ich kenne es von C-Programmen her oder C++-Programmen her. Da kann man ja schön Speicher allocate.
Mhm.
Und dann, wenn man den nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder freigibt, wenn man die Prozedur verlässt, bevor der freigegeben ist, dann sammelt der sich an, wird aber jetzt nicht mehr gebraucht. Wenn man jetzt einen intelligenten Garbage Collector hat, der kommt dann vorbei und sagt, okay, den kann sowieso keiner mehr brauchen, gibt den wieder frei. Und man hat den Effekt nicht, dass einem plötzlich das Memory zuwächst. Mhm. Also man sieht, ich habe auch schon Programme geschrieben, die dann plötzlich nicht mehr weiterliefen nach einiger Zeit, weil ich einfach keinen Speicher freigegeben hatte, und dann lief das Ding einfach voll, der Speicher. Und irgendwann hatte ich einen Speicher-Overflow und das Programm stand und ich wusste nicht,
typische
warum.
Typische Firefox-Probleme von älteren Versionen, die neuen weiß ich nicht.
Also diese Garbage Collection läuft aber dann per Task, das heißt, sie läuft nicht über das ganze Programm, sondern die läuft in die einzelnen Prozeduren. Die Architektur soll es darüber hinaus ermöglichen, bessere Parallelprozessor-Architekturen zu unterstützen, dass die einzelnen Tasks, die einzelnen Funktionsblöcke auf verschiedenen Prozessorkernen laufen können, und dadurch müsste auch von dem Compiler nicht in den derzeitigen Zustand, aber in späterem Zustand, soll er eine bessere automatische Verteilung der Last auf alle vorhandenen Prozessorkerne möglich sein. Die Mozilla hat jetzt die Version 0.1 vorgestellt. Das heißt, es ist ein Alpha-Stadion. Alle, die daran mitgearbeitet haben, vor allen Dingen Graydon Hall, hat gesagt, kommt Leute, jetzt probiert mal mit der Sprache aus, gebt uns Anregungen, entwickelt mit daran. Die Syntax ist soweit geschlossen. Da sagt man, okay, das ist jetzt den Kern, den wir haben wollen. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren, zu perfektionieren. Und wenn ihr aber nachher noch Anregungen habt, dann machen wir nachher noch mal einen Schnitt, erweitern die Sprache eventuell oder bauen noch was um. Also arbeitet als Community aktiv mit, damit wir hier eine leistungsfähige Programmiersprache kriegen, die die Probleme, die angeblich alle anderen haben, weitgehend lösen. Ein schöner Ansatz, wenn der Compiler wirklich so schnell ist. Die Binaries übrigens oder die Objekte können mit C++ Libraries zusammengebunden werden, sodass man auch bestehende Programme und bestehende Probleme sich mit einholen kann. Aber es könnte wirklich ein Ansatz sein, um irgendwann mal wirklich diese Multiprozessor-Architekturen, die wir ja überall haben, gut auszunutzen und auch sichere Programme zu kriegen, die nicht so viel Ärger machen, wie wir sie heute leider immer wieder haben.
Die Hoffnung stirbt
zuletzt. Kann man sich das schon runterladen?
Ja, die kann man sich von mozilla.org oder von rust.org runterladen.
Hast du damit
schon rust-lang.org heißt der, also rust-lang.org. Da kann man sich den 0.1 Version runterladen.
Und hast du schon damit gearbeitet?
Ich selber habe noch nicht damit gearbeitet. Ich habe das nur durchgelesen. Ich bin durch Zufall drauf gekommen, als ich die Mitteilung von Mozilla las, dass die den jetzt freigegeben haben. Irgendwann werde ich mir den mal holen, mal ein bisschen drum machen. Die Syntax sieht sehr aus, ist sehr C angelehnt. Es wird also auch alles in Klammern gesetzt. Die beliebten Semikolons am Ende einer Zeile sind wieder da. Die Deklarationen sind etwas anders, sehen etwas anders aus, sind etwas komplexer. Und es gibt nicht nur ein if then else, sondern jetzt habe ich das Codewort dafür vergessen, dass man eine Verzweigung über mehrere Ebenen machen kann, also mehrere Ziele haben kann. Etwas flexibler ist das als C, aber ansonsten ist die sehr, sehr ähnlich dem C oder dem JavaScript, das man ja kennt.
Wann soll sie denn so weit fertig sein, dass man ernsthaft damit arbeiten kann?
Es gibt keine feste Timeline davon. Die sagen, jetzt machen wir erstmal, jetzt sammeln wir mal und gucken, dass wir möglichst schnell einen Stand kriegen, dass wir in eine Beta-Phase kommen und dann eine Timeline erstellen können. Der Graydon Hall hat 2006 angefangen damit, hat dann erstmal alleine dran gearbeitet und hat das dann 2010 der Community übergeben. Und jetzt sind wir eben, Ende Januar 2012 ist eben das Alpha-Release freigegeben worden.
Naja. Wir werden sehen. Hoffentlich setzt Rust keinen Rost an und bringt wirklich das, was versprochen wird. Aber
du bist ja wieder in den Pointen, bist du ja wieder wahnsinnig.
Ich hab geübt. Ich habe geübt am Wochenende, ja. Aber wir sollten noch etwas in eigener Sache sagen. Und zwar habe ich versucht jetzt seit fast einem Jahr, dass wir Informationen darüber bekommen. Erstens, wer von uns, vom CC2, das heißt von dem früheren Geschäftsführer des CC2, eine Freigabe bekommen hat, unsere Sendungen weiter zu vertreiben und unter welchen Bedingungen. Weder die Liste, wem das alles erlaubt wurde, noch zu welchen Bedingungen war möglich aufzutreiben. Und deswegen müssen wir jetzt etwas machen, was nicht bösartig ist, aber wir widerrufen hiermit sämtliche Erlaubnis, unsere Audio- und Videocast weiter zu verbreiten. Dieser Widerruf, der gilt, sagen wir mal ein Datum, ab dem 31.05. Wer bis dahin sagt, hör mal, ich habe die Erlaubnis, guck mal, dann und dann so und so, der bekommt sie natürlich auch weiter Nur wir müssen die Sache irgendwie strukturieren. Wir müssen, wer hat es? Und wir müssen unsere Regeln dafür aufstellen. Deswegen bitte ich um Verständnis. Wir widerrufen alles. Und es darf bis maximal 31.05. noch wie bisher verfahren werden. Und wer sich meldet und sagt, ich habe bis jetzt oder ich möchte künftig eure Sachen weitervertreiben, der bekommt die neuen Regeln und der darf es dann ab sofort weiterhin wie bisher auch kostenlos machen.
Das ist der Nachteil übrigens, wenn man alles in E-Mails hineinpackt und dann einen Absturz erlebt und dann ist alles fort. Papier ist da eingeordnet in einen Ordner, ein bisschen robuster.
Ja, wenn es nicht verbrennt.
Man kann ja auch Backups erstellen.
Der Profi macht das übrigens auch. Aber Profis sind ja hier am Rohr und die wissen, dass wir einen Shop haben. Und in unserem Shop, da gibt es auch Profi-Sachen, Profi-Hemden, Profi-Mützen, Profi-Schals, Profi-Laptop-Taschen, Profi-Mauspads, Profi, was weiß ich denn noch?
Aber noch kein Harvester, noch keinen Harvester.
Aber vielleicht gibt es ja künftig einen Daumen, du hast, den man nach oben tun kann.
Neuen.
Ja, vielleicht wäre doch was. Nach oben. Ja. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und immer ein Bit übrig behalten.
Und tschüss. Gute Nacht.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.